Und Gott möchte, dass du heute Morgen ihn erlebst und auch empfängst als Vater. Er ist wirklich unser Vater. Wenn man denkt im Alten Testament, wie die Leute gebetet haben, und dann kommt Jesus und sagt, ihr, ich bringe euch jetzt in eine neue Ära, in eine neue Phase hinein. Wenn ihr betet, dann betet ihr nicht nur einfach die alten hebräischen Gebete, das sind wunderbare Gebete herunter. Ihr sprecht den Vater an, weil Jesus sagt, ich bin auf die Erde gekommen, um euch den Vater vorzustellen. Ich stelle euch den Vater vor. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, ihr könnt mich jetzt beobachten. So wie ich mich verhalte, so wie ich bin, so wie ich lebe, in dem, was ich tue, ihr müsst wissen, so ist der Vater. Und deshalb könnt ihr auch beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Mein Vater. Ich sage nicht unser Vater, also ich bin nicht so ein Vater unser Gebet, aber ich sage mein Vater. Mein Vater, dein Name werde geheiligt. Mein Vater, dein Reich komme. Mein Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und der Vater ist heute Morgen hier. Ich spüre die Gegenwart Gottes sehr stark. Sie ist präsent und Gott will dich heute berühren. Ich sagte, dass Gott Vater ist. Und sagte eingangs schon und ich wiederhole es. Es ist Gott nicht egal, was mit dir ist und wie es dir geht. Ich sagte, als wir vor 14 Tagen, als ich hier war, gebetet haben für Leute mit Haarproblemen. Naja, ich habe gedacht, 1-2 Leute werden kommen. Weil ich wusste nicht, dass verschiedene Leute, die in diesem Gottesdienst anwesend waren, Haarprobleme haben. Und dass es ihnen eine Not macht, dass es ihnen einen Kummer macht. Aber weißt du, und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, eine Haarpredigt zu machen. Aber ich habe eine Haarpredigt gemacht. Ich wollte das, was ich heute Morgen sage, wollte ich eigentlich letzten Sonntag, als ich hier war, sagen. Aber Gott sagt, nee, das verschiebst du auf das nächste Mal. Du kümmerst dich jetzt mal um die Haare. Also bin ich hergegangen, habe mich hingesetzt und habe über Haare recherchiert, über Probleme mit Haaren, wodurch sie entstehen und so weiter. Und wir haben das ja angeschaut, die Predigt kommt ins Internet. Und du kannst mir gerne ein E-Mail schreiben und ich schicke dir das Skript von dem Tag als PDF, sodass du das hören und auch mitverfolgen kannst. Aber mir hat das etwas gezeigt. Es ist Gott nicht egal, selbst wenn es um unsere Haare geht. Jesus sagt, ihr seid Gott so wichtig, wir sind ihm so wichtig, dass jedes Haar auf deinem Kopf gezählt wird. Ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Aber es gibt heute Morgen jemanden, der ist hier anwesend, der weiß es. Ich weiß es nicht, er weiß es. Er weiß es, er weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Und es ist ihm nicht egal. Und er weiß auch, die er heute berühren will, um die Probleme mit ihrer Haut haben. Juckreiz, andere Möglichkeiten. Alles, wo du ein Hautproblem hast. Der Herr ist heute Morgen hier. Und er sagt, ich bin dein Vater, mein Sohn, meine Tochter, du bist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, dass du dir die Haut vom Körper juckst. Es ist mir nicht egal. Ich bin nicht nur dein Vater, ich bin auch der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und so erwarte heute Morgen. Gott, der Vater, er hat eine große Sehnsucht nach seinen Kindern. Gott wollte immer schon Familie haben. Gott ist ich hätte fast gesagt, Familienmensch. Er ist einer, der sagt, ich will Familie. Ich will nicht einfach nur Menschen geschaffen haben, Geschöpfe, die da irgendwie leben. Nein, ich will solche haben, bei denen ich Vater sein darf. Solche, die mir echte Söhne und Töchter werden. So. Und Gottes große Sehnsucht nach seinen Kindern, im Neuen Testament wird das nochmal ausgedrückt, in 2. Korinther 6, 16 bis 18. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Das ist Gottes Urwunsch. Der Paulus zitiert hier im Korintherbrief aus dem Alten Testament Gottes Wunsch. Ich will gern euer Vater sein. Ich weiß, heute Morgen sind auch solche da, die sagen, ich habe kein gutes Vaterbild. Ich habe keine gute Vaterbeziehung. Vater, ich weiß, als ich zum Glauben kam, ich habe immer zu Jesus gebetet. Weil mein Vater war ein gewalttätiger, böser Mann. Und so Vater war für mich abgespeichert, das ist ein Tyrann, der willkürlich schlägt, der willkürlich misshandelt. Und ihr kennt meine Geschichte. Er war ja selbst als Kind, er hat mich zu Hause angebunden im Stall und ausgepeitscht. Einfach. Und mein Vater, wenn er keinen Grund zum Schlagen fand, er fand einen raus. Er hat einen kreiert. Das war halt mein Vater. Gott sei Dank hat er sich später mal bekehrt und ist jetzt inzwischen bei Jesus. Aber weißt du, ich weiß nicht, was du erlebt hast. Vielleicht bist du ohne Vater aufgewachsen. Und du weißt gar nicht, wie sich Vater anfühlt. Vor kurzem kam jemand zu mir und sagt, kannst du mich mal einfach in den Arm nehmen? Ich habe dich heute gesehen wie ein Vater. Und ich möchte, nimm mich mal in den Arm. Ich möchte mal sehen, wie fühlt es sich an, wenn ein Vater sein Kind in den Arm nimmt. Und dann haben wir es gemacht. Und Gott hat, da ist ein Strom geflossen. Ein Strom von Heilung in die Person. Und Gott hat sie berührt. Und ihr Herz angefangen zu heilen. Auch das ist ein Prozess. Wir wollen immer so dieses sofort. Gott wünscht sich Familie. In 1. Mose 1, 27 bis 28 startet er auch gleich. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 1. Mose 1, 27 bis 28. Gott schuf den Menschen. Jeden Tag war er mit Adam und Eva unterwegs. Sie trafen sich im Garten Eden. Du kannst es dort nachlesen. Dann unterhielten sie sich. Gott hat alles dem Menschen übertragen, was er auf der Erde mit Namen benennen würde, an den Tieren und dergleichen. Es heißt, Adam, du wählst die Namen aus. Eva, ihr wählt die Namen aus. Ihr sagt, wie die Tiere heißen sollen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Überleg mal da, du stehst auf einmal da und hast Tiere, die haben bisher keinen Namen. Und du gibst ihnen den Namen. Also ich meine jetzt nicht, dann wählen sie dich Felix oder so. Das ist ein Papagei. Das ist eine Giraffe. Ja, ich frage mich, wie kommt Adam auf Giraffe oder dergleichen? Ne? Oder so weiter. So, Gott startet Familie. Gott startet Familie. Aber dann, kurz darauf, kam der große Knall. Adam und Eva sündigten. Sie gingen raus aus der Gemeinschaft mit Gott und sie vertrauten der Lüge Satans mehr als Gott. Satan sagte, Gott meint es nicht gut mit euch. Satan sagte, er will euch was vorenthalten. Ihr würdet nämlich, wenn ihr von dieser Frucht essen würdet, dann würdet ihr so schlau sein, so klug wie Gott. Und Eva sagte, nahm und aß. Sie sagt, die sieht gut aus, die Frucht. Und dann heißt sie, aß. Dann gab sie Adam, der neben ihr stand, auch er aß. Und augenblicklich verlieren sie ihre Herrlichkeit. Augenblicklich setzt auch ein Alterungsprozess in ihrem Körper ein. Im Hebräischen steht geschrieben, dass Gott gesagt hat, an dem Tag, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Alle sagen, na, die sind ja gar nicht umgefallen. Weil der hebräische Grundtext erklärt es genauer. Der hebräische Grundtext sagt, an dem Tag, an dem du davon essen wirst, wirst du sterbend sterben. Ein Prozess des Sterbens, des Alterns und schließlich Sterbens wird in deinem Körper losgehen. Und so ist es tatsächlich auch geschehen. Obwohl Adam ja fast 1000 Jahre lebte, er lebte ja bis kurz vor der Sintflut. Das muss man sich einfach mal überlegen. Also, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten war. Bis dahin war Friede, Beziehung. Vater ist im Garten. Vater ist in Eden. Adam und Eva freuten sich. Sie waren glücklich in seiner Gegenwart. Aber jetzt hatten sie gesündigt und jetzt war etwas Schreckliches passiert. Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Versteh, vorher Beziehung, auf einmal verstecken. Sünde bringt Menschen immer dazu, sich zu verstecken, sich vor anderen zu verbergen, Dinge zu verheimlichen. Sünde bringt uns immer dazu, unser Ding machen zu wollen. Die Bibel sagt, wer sein eigenes Ding machen will, in Sprüche, wer sein eigenes Ding machen will, der nimmt nicht gerne Rat an. Er hat jeden Rat, den man einer Person gibt, und sie hat darauf eine Erwiderung. Gott sagt, das ist eine Person, diese Person will eigentlich nicht Gemeinschaft, sie will, dass ihre Ziele ihr verfolgt werden, ihr Ding durchgebracht wird, wie auch immer es geschehen mag. Das Interessante ist, Abraham kommt, das Volk Israel kommt, eine riesige, mächtige Nation. Und als Gott dort mit Israel ist, dann sagt er, ich werde einen neuen Versuch machen. Ich gebe nicht auf. Ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Es war nicht einfach, das Leben, das Gott mit diesen etwa 3 Millionen Menschen in der Wüste hatte. Es war nicht einfach. So, sie haben, ein Großteil hat ihr Ding gemacht. Wenn du in die Bibel reinschaust, in die Propheten, auch in der Apostelgeschichte, der Stephanus holt das in seiner Predigt mit heraus. Gott baute also das Zelt der Begegnung mitten in diesem großen Lager, das dort in der Wüste unterwegs war. Dann heißt es aber auch, dass es eine ganze Gruppe von Israeliten gab, die haben ihre alte Religion aus Ägypten mitgenommen und sie trugen den Altar des Moloch mit durch die Wüste. Moloch, das war ein Götze, ein Riesenmaul, das war ein Ofen. Und dieser Moloch verlangte immer Menschenopfer, und zwar Kinderopfer. Dieser Moloch, um ihn zu beschwichtigen, mussten Eltern zwischendurch einfach ihre Kinder opfern. Wir sehen, Gott ist lebendig, persönlich, anwesend. Die Wolke, die Feuersäule in der Nacht, die Wolke am Tag. Jeder sah, Gott war da. Manchmal sagen Leute, wenn Wunder geschehen, wenn Gott sich stark erweist, kehren Menschen um. Nein, sie kehrten nicht um. Sie haben, bis sie 40 Jahre später in Israel eingezogen sind, in Kanaan eingezogen sind, da schleppten sie immer noch den Moloch rum. Immer. Und Moloch ist ein dämonischer Geist. Dieser dämonische Geist verlangt Kinderopfer. Heute holte er sich über den Abtreibungsparagraphen oder über Abtreibung, die geschieht. Du musst dir vorstellen, in jedem Jahr werden weltweit über 52 Millionen Kinder im Mutterleib ermordet. Über 52 Millionen. Im Mutterleib. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Und das ist der Moloch, dieser dämonische Geist beeinflusst Menschen, er beeinflusst Politiker, Regierungen, um seine Ziele zu verwirklichen. Sein Ziel ist immer, sein Lieblingsopfer, das er ist immer noch Kinder. Und so hat er das über die Riesenabtreibung in der ganzen Welt, stillt er seinen Durst an unzähligen Kindern, die im Mutterleib ermordet werden. Gott gibt nicht auf. Er sagt in Ägypten, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich sie herausgeführt habe. Aber Israel verlässt immer wieder Gott. Israel weicht Gott aus. Wir sehen das in 3. Mose 26, da holt Gott nochmal aus. Ich werde meine Wohnung, obwohl sie ihn verlassen, obwohl sie immer wieder gegen ihn sind. Auch sie haben ja nicht nur den Moloch gehabt, sie haben auch die Standarte des Saturn, eines anderen Götzen. Das trugen sie auch die 40 Jahre mit im Lager herum. 40 Jahre, ich habe mir so gedacht, Mensch, Gott, du hättest doch einmal pusten können, dann wären diese ganzen Kerle weg. Aber Gott sagt, ich will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ich will, dass jeder irgendwie doch die Möglichkeit zu einer Umkehr bekommt. Und deshalb ist er geduldig. Deshalb sagt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, Gottes Güte leitet zur Umkehr. Strafe führt nicht zur Umkehr. Strafe führt uns eher so, dass wir weglaufen wollen. Aber Gott, der von seinem Volk immer wieder verlassen wird, sagt jetzt in 3. Mose 26, 11 bis 12, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Immer wieder diese Versuche. Durch die Jahrhunderte hindurch, immer wieder kommt er zu Israel und sagt, ich will gerne mit euch leben. Wir sehen, wie im Alten Testament er schon hergeht, sagt, ich will in eurer Mitte sein, ich will unter euch leben. Dann Jahrhunderte später im Propheten Hesekiel, Hesekiel 37, Vers 27, meine Wohnung wird über ihnen sein. Inzwischen, Hesekiel berichtet von den schlimmen Zuständen in Israel. Man ist gottlos, Ungerechtigkeit ist da. Und das heißt, auch selbst vor Gericht bekommt kein Mensch mehr, lies mal Hesekiel. Wenn du manche Kapitel des Hesekiel-Briefes liest, dann denkst du, du bist in unsere Zeit versetzt. Es wird im Gericht kein Recht mehr gesprochen, sondern der, der die Kohle hat und bezahlen kann, der boxt sich durch. Oder es werden Vergleiche geschlossen. Der Witwe wird nicht beigestanden und. Zieh es auf, zähl es auf. Es geht den Politikern, so sagt Hesekiel, gar nicht mehr um die Menschen. Es geht ihnen um ihre Macht, um ihre Position. Das Gleiche erleben wir heute. Und Israel wandte sich von Gott ab. Und doch sagt Gott durch den Propheten Hesekiel, es wird ein Tag kommen und das wünsche ich. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Schau doch mal, wie Gott ist. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg sagt er, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du solltest auch nicht aufgeben. Gib Menschen nicht so schnell auf. Gib sie nicht so schnell auf. Ich möchte dir auch heute Morgen sagen, gib dich selbst nicht so schnell auf. Gib dich selbst nicht auf. Gott hat einen wunderbaren Weg, einen Plan mit deinem Leben. Und er möchte, dass du ihn so doch als Vater erlebst. Das Problem war, die Sünde durch den Garten Eden, sie war hereingebrochen, diese Welt. Tod, Krankheit, Elend brach in diese Welt herein. Der erste Mord der Geschichte. Du musst dir mal vorstellen, da ist, als Kain seinen Bruder Abel erschlug, da lag auf einmal da ein toter Mensch. Du musst dir mal sehen, Adam, Eva und ihre Nachkommen, sie hatten ja auch schon viele Töchter und so weiter, Töchter und Söhne, die waren ja inzwischen stark vermehrt. Aber diese ganzen Leute, sie sahen das erste Mal in der Geschichte der Menschheit eine Leiche. Das musst du dir mal vorstellen. Da liegt der war doch gerade doch mit seinen Schafen da. Denn er war ja ein Schafhirt und er kümmerte sich auch um die Ziegen und was weiß ich, was er da hatte. Er war ja so eine Person, dieser Abel. Und jetzt kommt der Kain, schlägt ihn mit einem Stein tot und jetzt liegt der Abel da. Und da war gestern war auf Bibel-TV ein Film, Die Sünde. Kain und Abel, Adam und Eva. Wie sie den Garten Eden verlassen und wie sie immer wieder versuchen, so wurde es im Film dargestellt, zurück in Paradies zu kommen. Aber sie fanden den Eingang nicht mehr. Und jetzt liegt dieser Abel, der erschlagen und Mama Eva geht hin und sagt, komisch, der ist ganz kalt. Wieso ist der kalt? Der ist ganz kalt. Man hatte ja noch niemals einen Toten bis dahin berührt. Der erste Mensch, der gestorben war und der erste Mensch, der durch einen Mord zu Tode kam. So, und Kain war ein gewalttätiger, böser Mann. Sünde kam in die Welt. Durch den Sündenfall haben die Menschen, haben Adam und Eva, einen Pakt mit Satan geschlossen. Gott hatte Adam und Eva die Erde übertragen. Ihr sollt sie bebauen, ihr sollt sie bewahren, ihr sollt darin regieren. Nach meinem Wunsch, nach meinem Vorstellen, was gut ist für den Menschen. Aber jetzt, als Adam und Eva sündigten, übertrugen sie diese Herrschaft, die Gott ihnen verliehen hatte, diese Erde zu bewahren, übertrugen sie diese Herrschaft an Satan. Und deshalb sagt Jesus, Satan ist der Gott dieser Welt, er ist der Fürst dieser Welt. Und Jesus ist in diese Welt gekommen. Und das war das Grandiose. Es gab keine Hoffnung mehr für Menschen, irgendwie zu Gott zurückzukommen. Im Alten Testament haben Menschen Tiere geschlachtet. Das Blut floss. Aber das Blut bedeckte nur die Schuld. Das Blut bedeckte die Schuld. Denn es sagt, der Hebräerbrief sagt, Ochsen- und Bocksblut können keine Sünden hinwegnehmen. Ist unmöglich, geht nicht. Sie bedeckten es nur. Aber dann kam Jesus. Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Er löste das Problem, das wir nicht lösen konnten. Er löste es. Das Problem, das wir nicht lösen konnten. Wir mussten alle sterben. An so ein Kreuz gehörten wir nach den Gesetzen Gottes und den Gesetzen, die im Universum gelten. Nach diesen Gesetzen gehörten wir alle ans Kreuz, um dort für unsere Schuld gerichtet zu werden, getötet zu werden. Aber Jesus kam und sagt, ich nehme deine, eure, meine Schuld. Ich nehme eure Schuld auf mich. Ich bezahle den Preis. Ich sterbe, damit du leben kannst. Ich sterbe, damit ihr leben könnt. Ich bezahle für euch. Und Jesus hat diese Gnadenzeit eingeleitet. Vorher war das Zeitalter des Gesetzes. Jetzt sind wir im Zeitalter der Gnade. Der Gnade und der Güte Gottes. So, aber diese Zeit geht auch ihrem Ende zu, weil Jesus wird bald wiederkommen. Und dann, sagt die Bibel, werden Gerichte über die ganze Welt kommen. Und diese Gerichte werden alle Menschen treffen. Gott sagt sogar, sein Volk Israel wird nicht verschont werden. Israel ist zwar technisch und so ein hochmodernes Land, also da können andere nur abgucken und sagen, wow, ihr seid wirklich intelligent und klug, was ihr macht. Aber Israel ist andererseits auch säkularweltlich gesehen eines der gottlosesten Länder dieser Erde. Ja? Eines der gottlosesten Länder. Und es steht geschrieben in der Bibel, dass wenn das Gericht, wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist und dann knapp 3,5 Jahre Gericht auf der Erde sind, dann wird Gott aus Israel 144.000 Leute versiegeln. Diese bekommen die Garantie, dass sie bei diesen Gerichten verschont bleiben und nicht umkommen. Alle anderen Juden haben keine Garantie. Es steht sogar geschrieben, Gott sagt, ich werde wegen ihrer Sünden, werde ich sie bestrafen. Das heißt, die Gerichte, sie prasseln über alle herein, weil das Zeitalter der Gnade ist vorbei. Jetzt sind 3,5 Jahre etwa Gericht. Und es heißt, dass fast ganz Israel, fast alle Menschen werden ausgelöscht werden. Sie werden alle sterben, außer die 144.000, die Garantie haben. Werden noch andere, aber 144.000 haben nur eine Garantie des Überlebens. Und dann heißt es, wenn dann Jesus kommt, dann, wir lesen ja immer wieder auch so, ganz Israel wird mal zum Glauben kommen. Ja, aber die Bibel sagt, der Rest, der übrig bleibt, die bei diesen Gerechten übrig bleiben. Dann kommt Jesus, als wenn die Gemeinde entrückt wird, holt er uns zu sich, da sieht die Welt ihn nicht. Nur wir sind auf einmal weg. Das heißt also, wenn die Entrückung heute Morgen wäre, du gehörst zu Jesus, dann wärst du jetzt auf einmal flutscht weg. Und alle, die nicht zu Jesus gehörten, würden sagen, wo sind sie denn alle? Jetzt weißt du, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast und du alleine da wo sitzt, dann weißt du, du hast es verpeilt, du hättest dich bekehren sollen. So, es ist also, und dann diese, die übrig sind, dann erscheint Jesus auf dem Ölberg sichtbar. Der Ölberg spaltet sich, es gibt ganz gewaltige Erdverschiebungen auch in diesem ganzen Gebiet. Während der Gerichte der etwa knapp 3,5 Jahren brechen Kontinente, Teile von Kontinenten ab. Riesen-Tsunamis wird es geben. Inseln versinken im Meer und so weiter und so fort. Also es ist, wenn du in der Bibel liest, ist es total spannend. Aber wenn Jesus auf den Ölberg kommt, der Rest von Israel, dann heißt es, die werden ihn sehen, den sie zerstochen haben auf uns. Sie werden wehklagen um ihn, wie um einen einzig gezeugten Sohn. Und das heißt, diese, die da übrig sind, die alle werden, weil sie Jesus auch jetzt sehen auf den Ölberg, sich alle bekehren. Obwohl diese, die sich da bekehren, nicht mehr zur Braut Christi gehören. Zur Braut Christi gehören die, die in der Gnadenzeit sich bekehrt haben, sowohl Juden als auch Nichtjuden. Und es gibt ja viele messianische Gemeinden überall in der Welt, aber auch in Israel selbst. Obwohl Israel selbst, Juden, die in Israel einreisen wollen und Christen sind, kriegen keine Einreiseerlaubnis. Das musst du dir einfach mal vorstellen. So, also Jesus kam, er löste das Sündenproblem. Er starb, er bezahlte und jetzt hat Gott beschlossen, und er hat es gesagt, Paulus hat das wiedergegeben, was Gott ihm gesagt hat in 1. Timotheus 2,5. Einer ist Gott, einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 12 sagt er, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir können Kinder Gottes werden, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Recht. Exousia ist das Wort, Vollmacht, Autorität. Das heißt, ich gehöre rechtmäßig jetzt zum Haus Gottes. Und schaut, der Johannes schreibt, schaut mal, welch eine Liebe uns der Vater erzeigt hat, dass wir uns Gottes Kinder heißen dürfen. Das heißt, Gott sagt, du gehörst jetzt zu Jesus, jetzt darfst du dich Kind Gottes nennen, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Das ist Liebe. Der Vater, er hat immer gewartet, ich will eine Familie haben. Jesus legte die Basis. Er hat das Sündenproblem gelöst. Jeder, der jetzt zu Jesus kommt, wird ein Kind Gottes. In dem Moment wirst du Sohn, Tochter Gottes. Wie grandios. Ich kann mir vorstellen, wie Gottes Herz vor Freude gejubelt hat. Wie es geschlagen hat. Endlich komme ich zur Familie. Endlich Familie. Und er lässt uns von Neuem geboren werden. Wir bekommen seinen Geist. Wir sind tatsächlich, wie die Bibel sagt, jetzt teilhaftig durch Jesus der göttlichen Natur, wenn wir zu Christus gehören. So, wenn du heute Morgen Jesus noch nicht kennst, dann solltest du ihn in dein Leben aufnehmen. Bitte ihn zu kommen, weil der Vater ist voller Güte, voller Liebe und voller Leben. Der Paulus sagt im Korintherbrief, dass wir uns doch entscheiden sollen, dass wir uns entscheiden sollen, wirklich ganz mit Gott zu gehen. In 2. Korinther 6, 16 bis 18 heißt es, und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern hat, welchen Zusammenhang hat er? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, also die zu Jesus gehören. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wir können nur Söhne und Töchter werden über Jesus. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und Gott sagt, ich sehne mich danach, dein Vater sein zu dürfen. Vater sein zu dürfen ist von Gott her, alle Versorgung des Himmels zu genießen. Alle Versorgung auch hier auf der Erde zu genießen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles, was ihr im Leben benötigt, wird mein Vater euch geben. Er wird dafür sorgen, dass ihr nicht in Mangel sein müsst. Nur manches Mal ist es so, wir haben Mangel und manchmal kommen wir um unseren Mangel. Und wir sollten zu Gott gehen und sagen, Gott, du bist mein Vater, der allen Mangel ausfüllt. Ich will euch Vater sein. Ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich lese nochmal aus der Volksbibel. Welche Gemeinsamkeiten kann es überhaupt geben, wenn man an den Ort denkt, wo Gott angebetet wird und ihn vergleicht mit dem Ort, wo zu Pseudogöttern gebetet wird. Hey, Leute, in uns wohnt der lebendige Gott. Er hat mal die Aussage gemacht, ich werde bei ihnen sein und bei ihnen bleiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen zu mir gehören. Und dann hat Gott zu seinen Leuten gesagt, passt auf, dass niemand schlechten Einfluss auf euch ausübt. Macht euch dann sofort aus dem Staub. Mit solchem Dreck sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Ich will mit euch zusammen sein. Ich werde euer Vater sein und ihr meine Kinder. Das sagt Gott, dem nichts unmöglich ist. Also Gott sagt, wenn du versucht wirst, angegriffen wirst, zum Bösen hin, mach dich aus dem Staub. Hau ab, würden wir sagen. Früher sagten wir, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ja, distanziere dich davon. So, Gott baut jetzt seine Gemeinde. Die Bibel sagt, seine Söhne und Töchter, sie sind auch lebendige Bausteine. Ich habe drei Teile gehabt, drei Lektionen, die ihr im Internet anhören könnt. Ich baue meine Gemeinde. Wie Jesus das macht, wie das funktioniert, wie er das sieht, das könnt ihr nachlesen im Internet. Und wenn du darüber den Skript haben willst von der Predigt, dann schreibst du mir eine E-Mail und ich schicke es dir. Genauso wie wir das über Heilung gesprochen haben. Ich habe zwei Sonntage hier über Heilung, die Wege gesprochen. Schreib mir einfach eine E-Mail und du kriegst das Skript. Okay? So, dass du einfach darin arbeiten kannst, denn das sind Dinge, die du wissen musst, gerade auch, wie Gott in Bezug auf Heilung mit uns arbeitet. Ich sagte, Jesus wird wiederkommen, Gericht kommt über die Erde, dann wird das tausendjährige Reich auf dieser Erde ausgerichtet. Satan in dieser Zeit wird er im Gefängnis sein. Der Antichrist zum Beginn dieser Gerichte, der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen. Das sind übrigens die Ersten, die im Feuersee kommen. Manchmal wird gepredigt, wenn du heute stirbst, kommst du, dann machst du deine Augen in der Hölle auf. Stimmt nicht. Die Hölle ist heute total leer. Es gibt heute noch kein einziges Wesen in der Hölle. So steht es geschrieben. Die Ersten, die reinkommen, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Und dann kommen Satan und seine Dämonen rein. Und dann kommen alle, die dort nach dem tausendjährigen Reich rein, alle, die nicht gefunden sind im Buch des Lebens. So steht es geschrieben. Obwohl Gott bei jedem Fall nochmal nachschaut, sagt, guck, du hast zu Lebzeiten entschieden, ich will nicht mit Gott sein. Ich will nicht mit Jesus leben. Und Gott sagt, du bist nicht im Buch des Lebens. Jemand sagte, oh wei, das braucht ja endlos Zeit, wenn das alles angeguckt werden soll. Dann sagte jemand anders, es ist ja auch Ewigkeit, wir haben Zeit genug. Es liegt ja nichts mehr vor. Also von daher, aber wir sind modern, wie können wir, unsere Technik zeigt, unser Internet und alles zeigt, wie schnell heute alles geht. Also glaubt man nicht, dass Gott da mit Lesebrille sitzt und sagt, dann muss ich mal das Buch angucken, dann guck mal die Schrift vergrößern. Nein, 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 nein. Er hat alles in einem Blick, er hat es im Blick. Und du wirst es in dem Moment auch sehen. Und jeder, der dort ist, wird auch wissen, ich bin ja gar nicht drin. Und dann verschwindet diese Erde. Und dann heißt es in der Schrift, nachdem diese Erde nach diesem tausendjährigen Reich, das hat nichts mit Zeugen Jehova zu tun, was sie da erzählen, ist viel Kraut und Rüben. Die haben ja auch ihre eigene Bibelübersetzung gemacht, so dass es passt für ihre Theologie. Also es ist, die Zeugen Jehova Bibel ist nicht die richtige Bibel. Sie ist eine Bibel, die da ist auch, dass Jesus der Erlöser ist und der einzige Weg. All diese Dinge sind, ist natürlich von Zeugen Jehovas in Frage gestellt, aber das nur nebenbei. Also wenn die, und Johannes sieht am Schluss in der Offenbarung, Offenbarung 21, 1 bis 3, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Du siehst, das Ziel ist erreicht. Gott sagt, ich werde mit denen, die mir Söhne und Töchter geworden sind, mit ihnen werde ich auf dieser neuen Erde leben. Du siehst, durch die ganze Bibel, von Anfang bis Ende, geht es durch. Gott sagt, ich will Söhne und Töchter haben. Er will nicht nur einfach religiöse Untertanen haben. Gott ist ein Vater. Ich will euer Vater sein. Ich will bei euch wohnen. Ich wünsche dir so sehr, dass du heute Morgen eine Berührung mit dem Vater bekommst. Und dann heißt es weiter in Offenbarung, Verse 4 und 5, Offenbarung 21, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, schaut doch mal, sagt er, schaut mal, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Er wird eine neue Erde machen. Tränen, Leid, Schmerz, Krankheit wird es in dieser neuen Welt nicht mehr geben. Das ist vorbei. Dieses Erste, sagt Gott, ist vergangen. Und Gott ist, er will aber auch jetzt schon den Himmel hier auf die Erde bringen. Und es ist wichtig, als wir von Neuem geboren wurden, wurden wir seine Kinder. Wir fangen ganz neu im Glauben an. Weißt du, Gott will, dass wir als Neugeborene von ihm, durch den Heiligen Geist und Jesus neugeborene Menschen, er will, dass wir die Dinge des Reiches Gottes anschauen und sie lernen. Und weißt du, ein Kind kommt nicht und sagt, das muss so und so und so sein. Weißt du, am Donnerstag, als wir einige Leute uns getroffen haben, bei uns zu Hause zum Beten, da habe ich darüber auch gesprochen, dass wir unsere Vorstellungen einfach mal beiseite geben müssen. Wenn du heute Morgen eine Vorstellung hast und sagst, ich bin krank, ich habe dieses Hautproblem und ich will, dass Gott mich so oder so heilt, dann wirst du es wahrscheinlich verpassen. Muss ich dir sagen, wirst du es verpassen. Weil du willst dem Arzt sagen, wie er arbeiten soll. Aber weißt du, der Arzt entscheidet selber und er tut es auf so vielfältige Art und Weise. Und wir müssen, wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir Gottes Angesicht sehen wollen, dann müssen wir kommen als solche, die sagen, ich habe keine Ahnung. Jemand schrieb mal so, wenn wir Gottes Angesicht sehen wollen, wenn wir den Vater sehen wollen, wie er wirklich ist, dann müssen wir zu ihm kommen wie Novizen. Ihr wisst, was Novizen sind. Das sind so diese, die in ein Kloster kommen und jetzt Mönche werden wollen. Das heißt, diese Personen kommen also in das Kloster und sagen, ich will Mönch werden. Sie haben bis jetzt von Tuten und Blasen, was Mönch sein bedeutet, keine Ahnung. Sie kommen in dieses Kloster und lernen jetzt die Regeln und was man dort lebt. Gott sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Komm doch mal einfach und lass dich von mir an die Hand nehmen. Lass mich dich an die Hand nehmen und dich dahin bringen und in das hineinführen, wie ich mir das vorstelle, wie das passieren sollte. Wenn wir sagen, weißt du, und Leute sagen, ach weißt du, ich habe schon so viel mit Gott erlebt und ich weiß, wie Gott arbeitet und ich weiß, wie Gott handelt. Diese Leute können Gott nicht sehen. Geht nicht. Weil du hast dein Wissen zu deinem Götzen gemacht. Weißt du, ich weiß nicht, wie Gott wirkt. Ich weiß auch nicht, in welcher Art und Weise er heute Morgen Menschen berühren wird. Er hat nur eins gesagt, ich werde Leute, die Hautkrankheit haben, mit denen werde ich heute begegnen. Aber er hat mir nicht gesagt, wie er es tun wird. Er hat gesagt, du wirst beten und ich bin offen und und wenn wir gleich beten, werde ich es sehen und Gott wird es tun. Vielleicht bei dem einen ganz anders. Sagt er, es ist schon manches Mal urig, wie Gott arbeitet. Unsere Schwester drüben, sie kam mit einem Problem oder einer Sache und sie kommt zum Beten und der Herr sagt, lach dieses Problem aus, lach es aus. Ja, dann habe ich mich hingestellt, habe gesagt, meine liebe Schwester, ich werde dein Problem, das Ding auslachen. Dann habe ich es ausgelacht und was ist passiert? Sie wurde gesund. Versteht? Aber Herbert, das kann man doch nicht machen, wenn Gott sagt, lach es aus. Jesus spuckt auf die Erde, macht einen Brei und dann schmiert das in die Augen. Überleg doch mal, du gehst irgendwo hier in Darmstadt unterwegs, da ist jemand, der ist blind und dann gehst du her, da am Blumenbeet und dann machst du und dann, was meinst du, was das Darmstädter Echo und die Leute sich aufregen würden? Wie können sie das mit einer blinden Person machen? So heilt man keine Kranken. Richtig. Deshalb werden sie ja auch nicht, sie werden nicht gesund, weil sie schon ihre Vorstellung haben, wie Heilung geschehen soll. Du musst heute Morgen hierher kommen und sagen, Vater, ich verstehe, oder vielleicht sagst du, ich beginne zu verstehen, dass du mein Vater bist. Und Vater, du darfst mich als mein Vater berühren, wie du es möchtest. So, wie du es möchtest. Und der Vater wird dich berühren. Ich habe für heute Abend, ich lade euch ein, sei dabei, es wird sehr interessant. Der Herr nimmt uns dein Ding rein. So, ich habe da gestern gesessen und habe gesagt, wow. Und Gott wird heute Abend ganz starke Berührung geben. Ich weiß noch nicht, was er machen wird. Aber eins ist es. Ich habe ein Gebet, jeden Tag und immer wieder. Gott, lass mich dein Angesicht sehen. Ich sehe Gott jeden Tag. Ich sehe seine Freundlichkeit, seine Güte. Ich erlebe sie jeden Tag. Aber das, was ich heute Morgen erlebt habe, ist bereits Geschichte. Versteht? Davon kann ich nicht zehren und leben. Vater, ich brauche dich jetzt neu und ich brauche dich morgen wieder neu und ich brauche dich übermorgen neu. Ich brauche dich jeden Tag neu. Vater, ich brauche dich neu. Das Alte ist Geschichte. Oh, damals, da hat Gott mich so berührt. Ach, das war so schön und ich zehre heute noch davon. Schade, warum zehrst du von der Vergangenheit? Genieße doch das, was er heute, morgen und jeden Tag frisch für dich hat. Gott verkauft dir doch keine alten Brötchen. Er sagt, mich kann man frisch haben. Mich kann man lebendig haben. Mich kann man persönlich haben. Natürlich ist es gut, vergiss nicht zu danken. Wir schauen zurück und danken Gott für all das Gute, das er tut. Aber meine lieben Brüder und Schwestern, Gott will dir begegnen. Lass ihn doch mal dir begegnen, wie du willst. Wenn du sagst, also ich weiß, wie Gott handelt, ich weiß, wie Gott reagiert und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe gesagt, das macht Gott so, das macht Gott so, das macht Gott so, das macht Gott so. Und bis Gott eines Tages zu mir sagte, weißt du was, Herbert, du weißt so genau Bescheid über alles, wie es funktioniert und wie es laufen soll. Das Problem ist, weil du so genau Bescheid bist, weiß ich nicht mehr, erlebst du nicht mehr, was du erleben willst. Und dann habe ich erklärt, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Das ist, womit ich in jeden Tag gehe. Ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Ich habe null Idee, was geschehen wird. Aber Jesus sagt, er hatte auch nicht die Idee. Ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Der Vater, der in mir ist, sagte Jesus, in ihm, der tut diese Werke. Und er sagt, jeden Tag frisch, jeden Tag frisch. Er sagt, ich höre, was mein Vater sagt, das verkündige ich dann. Ich sehe, Handlungen, die mein Vater tun würde und tut an den Menschen, also gehe ich, was ich sehe und tue es. Und er macht es jeden Tag frisch, jeden Tag aus einer neuen, frischen Beziehung. Dem einen sagt er, sei sehend, dem anderen schmiert er Brei in den Mund, also Lehm in die Augen. So unterschiedlich. So, und wir müssen wieder anerkennen, dass Gott handeln will, wie er will. Schreibe ihm nicht mehr vor, was er zu tun hat. Herr, begegne meiner Familie so und so. Gott sagt, das ist doch der Mist, den du schon die ganze Zeit probierst. Und jetzt willst du mich einladen, dass ich diesen Mist auch noch mitmache? Darf ich mich mal um deine Familie auf meine Art und Weise kümmern? Herr, mein Mann, meine Frau, Herr, du sind, mach mit meinem Mann, dass er das macht. Mach mit meiner Frau, dass er das macht. Mach es, Herr. Sagt Gott, schade, dann wird das nichts. Ich sage, Vater, würdest du auf deine Art dich mal um diesen Mann, um meinen Mann kümmern? Also, ich habe jetzt keinen Mann, eine Frau. Würdest du dich um deine Art, auf deine Art, kümmere dich auf deine Art. Du weißt, wie du ihm begegnen kannst. Und weißt du, es ist so, und ich gehe frei von Vorstellungen. Ich habe die Tage mit jemandem gebetet. Es war so, dass ich sagte, Mensch, da muss wirklich mal ein Korrekturschub müsste eigentlich da rein. Mein Verstand, mein Denken sagte, da müsste ein Korrekturschub rein. Und dann stand diese Person, aber es geht nicht darum, was ich denke. Dann stand diese Person da und ich sage, Vater, was hast du für diese Person? Wie möchtest du ihr begegnen? Und dann sagt der Vater, sage ihr, wie lieb ich sie habe und dass ich weiß, wie es ihr ergeht. Dass ich es auch weiß, in welchem Dilemma sie steckt. Aber sage ihr, du bist in deinem Dilemma nicht allein. Ich bin da. Und Gott sagt, nimm diese Person in den Arm. Wie eine vollkommene Person. Und lass mich in sie reinfließen. Und lass sie halten. Und Gott hat die Person so stark berührt. Wir hatten gesagt, da muss eine Korrektur rein. Manchmal sagt Gott, mach eine Korrektur. Und wir kommen her und sagen, oh, wollen wir mal lieb sein. Nein, Jesus tat, was er. Jesus ging her. Er war voller Barmherzigkeit und Mitleid, aber er ging auch in den Tempel am anderen Tag und schmiss alle Tische um und brachte das ganze Geld, Wechselgeld durcheinander. Ja, also, verstehen, wir gehen nicht, das muss so sein. Und ich weigere mich zu sagen, ein Gottesdienst muss so sein. Dann ist Gott ausgeschlossen. Gott, dieser Gottesdienst, das ist jedes Mal, wenn ich hierher komme. Jeden, ob Dienstag oder wann auch immer es ist, sage Gott, du bist Gott hier. Das ist dein Haus. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Nicht dieses Gebäude, nicht das Steinholz und was hier alles ist, Teppich und dergleichen. Du und ich, wir sind Gottes Behausung im Geist, steht geschrieben. Wir sind sein Haus. Wir sind Gottes Haus. Gott, wie willst du dich heute Morgen in deinem Haus bewegen? Was würdest du gerne tun? Und dann fließen wir nur noch mit ihm mit. Gott sagt, wer an mich sagt, wie die Schrift sagt, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wohnt Gott in uns, in dir, wenn du zu Christus gehörst? Wohnt er in dir? Ist er in dir? Ja, er ist in dir. Und er ist in dir. Und er ist in mir. Und ich glaube an ihn, wie die Schrift sagt. Und deshalb geschieht es auch, wenn da jemand ein Problem hat, du betest mit ihm, dann fließen Ströme lebendigen Wassers aus meinem Körper, sie fließen jetzt zu dir. Aber du hast Jesus in dir. Du könntest genauso eine andere Person nehmen und Gottes Ströme fließen zu ihr. Wenn wir das mal verstehen, das ist der Fluss Gottes. Das kann ich. Früher war es so, mein Pastor, der hat dann gebetet und dann, der hat die Rübe gewackelt. Und Halleluja! Und dann, du hast erschüttert am ganzen Körper. Und ich weiß noch, einen Tag kam er her, oh Vater, segne doch den Herbert. Ganz ruhig weg. Da habe ich gedacht, heute hat er keine Salbung. Ich wackel ja nicht am ganzen Körper. Das war so üblich. Wenn, dann wackelt alles. Ja? Versteht ihr das mal? So. Genauso Leute haben die Vorstellung, wenn sie von einem bösen Geist befreit werden, dann muss man strampeln, auf dem Boden liegen, mit den Füßen trampeln und schreien und kreischen. Du, wir sind nicht im Kreissaal. Versteht ihr? Nein, nein. Jesus erlaubte nicht, dass die Dämonen sich manifestieren. Eigentlich Gekreische und Rausch und Geh und Mach ist immer nur, wenn wir selber Angst haben oder nicht wissen, welche Autorität wir haben. Ich sage einem Geist ganz einfach, du gehst jetzt. Geh. Es ist kein Platz mehr für dich. Diese Person gehört jetzt zu Gott. Geh. Das heißt, da muss sie gehen. Ganz einfach. Wenn du aber glaubst, dass es durch Strampeln, Schreien und Kreischen sein muss, dann wirst du ihn weiter behalten, wenn du dich weiter belügen lässt. Dann lass dich weiter belügen und du bleibst weiter im Problem. Lass es doch mal auf Gottes Weise machen. Auf Gottes Art und Weise. Zum Schluss. Antworte heute auf die Sehnsucht des Vaters. Gott, der Vater, sagt heute zu dir, ich habe dich wirklich angenommen. Du gehörst zu mir. Du bist mir Sohn, Tochter. Und ich will dein Vater sein. Du hast vielleicht schlimme Vatererfahrungen gemacht. Vielleicht ist dein Herz verletzt, wenn du an Vater denkst, Vaterschaft denkst. Dann erlaube Gott, dass er dich heute Morgen berührt. Im Lobpreis. Sag, Vater, ich will mein Herz heil haben. Du sollst mein Sohn, meine Tochter sein. Entscheide dich heute, mit mir zu leben. Mit mir zu leben. Nicht mit Religion. Nicht, weißt du, manchmal bilden wir uns so viel ein. Oh, der hat mir dies gezeigt und der hat mir jenes gezeigt. Dann weißt du immer, da pflegt jemand sein Ego. Wir müssen mit diesen Dingen nicht rumgehen. Wir können ganz einfach ruhig und gelassen Gott wirken lassen. Und Gott, er sagt, ich werde für euch streiten. Ich werde für euch kämpfen. Ihr werdet still sein. Weißt du, warum Gott manchmal für uns nicht tun kann? Weil wir so laut schreien und noch mehr Schaden anrichten mit unserem Gebell. Würden wir mal einfach die Klappe halten und sagen, Gott, machst du das? Also, ich sagte schon mal, ich hatte jemand, eine Person, die ich auch bei Behörden und so begleite. Und dieser Sachbearbeiterin, sie war so schlimm. Die Leute, denen sie eigentlich helfen soll am Amt, sie schikaniert die Leute. Und ich habe gedacht, der werde ich einen vor den Bug geben. Ich habe mich geärgert, da habe ich gesagt, ich werde zum Landrat gehen. Und erstmal zu ihrem Chef, wenn das nicht geht, ich zum Landrat. Und dann sagt der Herr, Herbert, willst du kämpfen oder ich? Wie will Gott sich um so einen schwierigen Fall kümmern? Das sollte doch lieber schon in meiner Hand sein, nicht wahr? Dann habe ich gesagt, Vater, ich übergebe diese Person an dich. Du kümmerst dich um sie. Siehst jetzt sie? Ich trete zurück. Du kümmerst dich um sie. Und dann hatte ich vor ein paar Tagen, hatte ich einen Termin. Und ich wusste, jetzt werde ich ihr begegnen. Und ich komme dorthin. Sie ist nicht mehr da. Ich habe einen neuen Sachbearbeiter für den Fall, den ich da begleite. Total netter Mensch. Höflich, freundlich, zuvorkommend. Ich sage, wieso sind Sie mein Sachbearbeiter? Er sagt, da wissen Sie hier in unserer ganzen Abteilung, man hat die ganzen Mitarbeiter neu durchgewürfelt und durchgemischt. Und aufgrund dieser Durchmischung bin ich jetzt Ihr Sachbearbeiter. Verstehst du, wie Gott das macht? Verstehst du, wie Gott das macht? Er kümmert sich um dich. Hör auf zu rudern, hör auf zu hauen, hör auf rumzuschreien, hör auf dein Recht zu verteidigen. Je mehr du schreist für dein Recht, umso weniger wird es dich erreichen. Weil du auf dich fokussiert bist, auf mein Recht und nicht auf den Herrn. Und der Herr sagt, ich werde mich darum kümmern. Ich kümmere mich darum. Und er kümmert sich darum. Glaub es mir. Und wir haben Gunst. Und wir wachsen auch in Gunst übrigens. Ne? Von Jesus heißt es, er nahm zu, an Kraft und an Weisheit und an Gunst bei Gott und den Menschen. Jesus fing an als kleines Kind, als Teenager, als Jugendlicher und er lebte und aufgrund seines Lebensstils, heißt es, hatte er größere Gunst bei Gott. Er lebte noch intensiver mit Gott, die Gunst bei Gott wurde noch größer. Er wuchs an Gunst. An Gunst bei Gott, der Sohn Gottes. Er wuchs an Gunst. Wenn du selber für deine Gunstbezeugungen sorgen willst, dann wird das nicht werden. So, ich lade dich ein, heute Morgen, bevor die Lobpreiser kommen, bitte kommen. Wir wollen den Herrn anbeten. Und ich würde zuerst gerne beten wollen für solche, die Hautprobleme haben und die eine Berührung jetzt mit Gott brauchen.